Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Ich hab's an den Ellbogen, Oberschenkel, Brust, Bauch, Rücken, stark am Kopf. Hinter den Ohren hatte ich es auch noch stark. Das war auch unangenehm, weil es immer so, ja, einfach wehtat manchmal. Ja, das hat mich auch irgendwie gestört, dass man sich immer eigentlich kümmern müsste und immer konsequent das cremen müsste. Dann war immer alles so ein bisschen in den Klamotten oder im Bettzeug so schmierig. Das war einfach blöde.
Juckende, rote, schuppende Flecken auf der Haut. Davon berichtet die Frau, die wir gerade gehört haben. Und spätestens mit diesem Hinweis dürfte vielen klar sein, worum es geht. Das sind typische Anzeichen für Schuppenflechte oder Psoriasis. Eine Krankheit, unter der 2 bis 3 Millionen Menschen in Deutschland leiden. Schuppenflechte kann sich allerdings auch hinter weniger typischen Beschwerden verstecken. Verformungen an den Nägeln zum Beispiel, Entzündungen des Augeninnenraums oder Gelenkschmerzen. Aber egal, welche Form die Schuppenflechte annimmt, sie ist nicht ansteckend. Die Veranlagung dazu wird vererbt. Heilbar ist Schuppenflechte leider auch nicht. Sie kann in der Regel aber gut behandelt werden. Wie? Darum geht's in dieser Ausgabe der Sprechstunde. Ich bin Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Unsere Expertin für das Thema Schuppenflechte ist Professorin Wiebke Sondermann. Sie leitet die Psoriasis-Sprechstunde an der Universitätsmedizin Essen und ist dort Oberärztin an der Klinik für Dermatologie. Hallo Frau Sondermann.
Hallo Herr Pyritz.
Schön, dass Sie dabei sind. Zugeschaltet aus Essen, können wir an der Stelle noch dazu sagen. Und Frau Sondermann, Schuppenflechte, das beschreibt tatsächlich, wie die Haut bei dieser Krankheit oft aussieht.
Ja, das beschreibt es wirklich ganz gut. Und das hat ja auch die Betroffene ganz am Anfang schon sehr eindrucksvoll geschildert, indem sie beschrieben hat, dass sie eben wirklich diese rötlichen, ja auch wirklich teilweise sehr schuppigen Plaques an der Haut hat. Und die Patientin hat auch sehr schön geschildert, wo eben auch so die Haupt, ja wir sagen Prädilektionsstellen sind, also die Orte am Körper, wo Hautveränderungen bei bestimmten Erkrankungen häufig auftreten. Und das sind eben bei der Schuppenflechte oftmals die Schreckseiten der Extremitäten, also Ellenbogen, Knie, aber auch der gesamte Rumpfbereich und eben auch die Kopfhaut und der Bereich hinter den Ohren, wie die Patientin es auch sehr, sehr gut beschrieben hat.
Das wäre jetzt so die ganz typische Symptomatik. Schuppenflechte kann sich aber auch ganz anders äußern. Ich habe das kurz in der Anmoderation schon angedeutet, zum Beispiel an den Gelenken oder den Nägeln.
Ja, ganz genau. Also bei der Nagelpsoriasis, da finden wir oft so ganz kleine so Grübchen. Wir sprechen da von Tüpfelnägeln. Das ist manchmal gar nicht so auffällig. Das sind wirklich so kleine Einsenkungen, die je nach Lichteinfall dann sichtbar sind. Es gibt dann aber auch stärkere Formen der Nagelpsoriasis mit ja so richtigen, wir sagen Ölflecken, wo man so richtige gelbliche Verfärbungen und Verdickungen unter den Nägeln hat. Und die Nägel können auch so komplett zerstört sein. Das ist dann manchmal auch gar nicht so leicht zu unterscheiden von einem Pilz im Nagelbereich. Und wir wissen eben auch, dass eine Nagelpsoriasis mit einem erhöhten Risiko auch vergesellschaftet ist, dass man eine Psoriasis-Arthritis auch im Laufe der Erkrankung entwickelt. Die beginnt nämlich häufig auch so an den Sehnenansätzen, gerade auch im Bereich der Finger, kann aber im Prinzip eigentlich jedes Gelenk im Körper betreffen. Und gerade auch die Mitbeteiligung der Wirbelsäule ist eine gefürchtete Form der Psoriasis-Arthritis.
Wie viele Formen von Schuppenflechte werden denn insgesamt unterschieden, wenn wir da einmal kurz sortieren?
Ja, das sind einige, also so die typische Form, das ist die sogenannte Plaque-Psoriasis oder auch Psoriasis vulgaris genannt. Das ist so dieses Typische, was wir eben schon besprochen haben mit den Manifestationen, insbesondere so an den Streckseiten der Extremitäten. Dann gibt es aber auch noch die Psoriasis der Kopfhaut, die wir auch schon angesprochen haben. Dann gibt es noch die Psoriasis inversa. Das ist die Psoriasis, die sich vor allen Dingen in den Körperfalten dann zeigt. Also zum Beispiel in den Achselhöhlen oder auch im Genitalbereich, in der Gesäßfalte. Es gibt dann auch noch die Psoriasis guttata. Das ist so eine ganz kleinfleckige Psoriasisform, die wir häufiger bei Kindern und Jugendlichen sehen. Insbesondere zum Beispiel auch nach Streptokokkeninfekten, wie zum Beispiel dann auch nach einer Mandelentzündung. Ja, und dann unterscheiden wir natürlich noch die Psoriasis-Arthritis, wobei wir heutzutage eigentlich sagen, das ist eigentlich eine Psoriasis-Krankheit und Haut- und Gelenk mit Beteiligung zählen eigentlich da auch zusammen. Und wir wissen eben auch mittlerweile, dass die Psoriasis ja eine entzündliche Systemerkrankung ist. Das heißt, wir haben die Entzündung eben nicht nur in Haut und den Gelenken, sondern eben auch in den Blutgefäßen, sodass die Patienten eben auch einfach ein deutlich erhöhtes Risiko haben für verschiedene Erkrankungen, wie zum Beispiel auch Herzinfarkte, Schlaganfälle oder auch Diabetes mellitus.
Bevor wir gleich genauer auf die Ursachen und Risikofaktoren kommen, die haben Sie jetzt schon angedeutet, habe ich noch eine Frage. Können diese unterschiedlichen Formen, die Sie jetzt gerade genannt haben, auch zusammen auftreten oder ineinander übergehen? Oder sind das dann eher voneinander getrennte Krankheitsäußerungen?
Da gibt's eigentlich alles. Also im Prinzip kann man entweder nur die eine Form haben oder es kann auch alles gemischt auftreten oder man kann auch in manchen Phasen unter bestimmten Formen leiden und dann sind wieder die anderen führend. Also da gibt es im Prinzip wirklich alles und das ist auch manchmal gar nicht so leicht in der Diagnostik, weil es gibt zum Beispiel auch Patienten mit Anapsoriasis Arthritis, die gar nichts an der Haut haben. Und das ist natürlich dann auch für die Rheumatologen oft keine einfache Situation, wenn man einfach so wenig Anhaltspunkte hat, um die Erkrankung dann zu diagnostizieren. Wobei man sagen muss, dass in den meisten Fällen es zumindest für einen Dermatologen recht leicht ist, die Krankheit dann auch festzustellen.
Stecken denn, wenn wir zu den Ursachen kommen, hinter diesen unterschiedlichen Formen von Schuppenflechte letztendlich dieselben Ursachen?
Ja, also es ist schon so, dass wir eine insgesamte genetische Prädisposition für die Erkrankung haben. Aber am Ende ist es nicht so wie bei anderen Erkrankungen, dass es jetzt irgendwie ein bestimmtes Gen ist, was dann immer weiter vererbt ist, sondern es ist schon etwas, was wir sagen multifaktoriell auch dann bedingt ist. Das heißt, man hat schon so eine gewisse genetische Prädisposition für die Erkrankung und dann kommen aber auch noch Umweltfaktoren dazu, die dann die Krankheit zum Ausbruch bringen. Und es ist aber nicht so, dass es jetzt bestimmte genetische Formen gibt, die jetzt unbedingt für eine bestimmte Form der Psoriasis dann irgendwie die Patienten prädisponieren würden. Die einzige Ausnahme ist die generalisierte pustulöse Psoriasis. Die hatte ich jetzt eben auch nicht als extra Variante genannt. Das ist nämlich auch sehr umstritten, ob das überhaupt eine Variante der Psoriasis ist oder nicht ein eigenständiges Krankheitsbild. Und da sind die genetischen Ursachen dann tatsächlich auch nochmal andere als bei der Psoriasis vulgaris, also bei der normalen Schuppenflechte.
Diese genetische Veranlagung, die sorgt letztendlich dafür, für eine Überaktivierung des Immunsystems. Also Schuppenflechte ist eine Autoimmunerkrankung.
Ja, es ist zumindest eine chronisch entzündliche Erkrankung. Ob es wirklich eine Autoimmunerkrankung ist, das ist auch sehr umstritten. Aber wir haben auf jeden Fall eine Überaktivierung des Immunsystems und das Ganze mündet dann auch in so einem Teufelskreis, weil wir einfach dann in der Haut die Situation haben, dass verschiedene Zellen da entzündungsfördernde Botenstoffe ausschütten und diese Botenstoffe, die dann vorhanden sind, die sorgen dann auch in der Haut wieder dafür, dass wiederum neue Botenstoffe ausgeschüttet werden und dann erhält sich dieser Kreislauf immer weiter selber und das ist eben auch dann das Ziel der Therapie, diesen Entzündungskreislauf zu unterbrechen, weil das eben von alleine dann oft schwierig ist, weil sich es einfach um eine chronische Erkrankung handelt.
Sie haben jetzt eben schon gesagt, neben dieser genetischen Grundveranlagung kommen dann Risikofaktoren dazu oder Auslöser, Triggerfaktoren, die dann dafür sorgen, dass so eine Schuppenflechte quasi ausbricht. Was sind das für Faktoren?
Ja, die sind ganz unterschiedlich. Ich hatte ja vorhin auch schon bei den Kindern gesagt, dass das häufig zum Beispiel Streptokokkeninfekte sind, die dann so einen Schub auslösen können. Aber Stress ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor eigentlich in allen Lebensabschnitten. Und ansonsten können auch Medikamente die Psoriasis triggern. Ganz typisch ist da zum Beispiel auch im höheren Lebensalter, wenn man beispielsweise für einen hohen Blutdruck oder eine Herzrhythmusstörung einen Beta-Blocker nehmen muss. Das kann dann die Psoriasis zum Beispiel auch verschlechtern. Dann hormonelle Faktoren, Schwangerschaft, Pubertät, also etwas insbesondere dann bei Frauen. Klimatische Faktoren spielen auch eine Rolle. Den meisten Patienten geht es eher im Sommer besser, aber das ist auch sehr individuell. Bei manchen Patienten ist es auch andersrum. Und auch gerade so Dinge wie Alkohol, Nikotin, ungesunde Ernährung und das Übergewicht an sich sind Risikofaktoren für die Psoriasis.
Gibt es ein typisches Alter oder eine typische Phase im Leben, in der Schuppenflechte das erste Mal auftritt, wenn man die entsprechende Veranlagung hat?
Also insbesondere, wenn wirklich das sehr familiär auch vorhanden ist, dann tritt die Erkrankung auch früher auf. Also dann sehen wir das häufig auch schon im Kindesalter. Es gibt aber letztlich ein Psoriasis-Auftreten eigentlich über das gesamte Leben hinweg. Die älteste Patientin, die wir mal bei uns auf der Station hatten, bei der wir eine Psoriasis neu diagnostiziert haben, war beispielsweise 100 Jahre alt. Also da ist das Spektrum wirklich sehr, sehr groß. Aber ich würde schon sagen, dass das bei den meisten Patienten irgendwann schon eher im früheren Lebensalter auftritt. Irgendwann so, sagen wir mal, zwischen 10 und 30. Das sind wohl sicherlich die häufigsten Fälle.
Das haben Sie eben auch schon angedeutet beim Thema Arthritis. Welche gesundheitlichen Folgen kann so eine Schuppenflechte dann mit sich bringen, vor allem wenn sie nicht rechtzeitig erkannt und nicht gut behandelt wird?
Ja, also ich glaube, da müssen wir wirklich auch verschiedene Folgen unterscheiden. Also zum einen auch die psychischen Folgen, die dürfen wir auch, glaube ich, nicht vernachlässigen, weil die Patienten sind oftmals einfach massiv stigmatisiert, haben dadurch ein erhöhtes Risiko, auch Depressionen zu entwickeln. Das ist sicherlich eine wichtige Folge, die man halt auch vermeiden könnte, wenn man die Patienten früh genug behandelt. Dann, was ich eben auch schon angesprochen hatte, durch diese systemische Entzündungsreaktion haben die Patienten einfach ein deutlich erhöhtes Risiko für eben so kardiovaskuläre Ereignisse, sowas wie Herzinfarkte, Schlaganfälle und so etwas. Und dann eben auch die nicht behandelte Psoriasis-Arthritis, die kann halt auch im schlimmsten Fall dazu führen, dass halt Gelenke auch richtig kaputt gehen, dass man Gelenkfehlstellungen hat und am Ende die Gelenke gar nicht mehr richtig bewegen kann und da Dauerschmerzen auch hat. Und da wäre eben auch eine frühe Therapie wichtig, damit es gar nicht so weit kommt.
Wie es sich anfühlt, mit Schuppenflechte zu leben und welche Behandlungsmöglichkeiten es dann gibt, sobald die Krankheit erkannt worden ist, darüber hat meine Kollegin Anneke Meyer mit einer Patientin, mit einer Betroffenen gesprochen. Und hier ist der Erfahrungsbericht, den sie dabei aufgezeichnet hat.
Da war ich so 5., 6. Klasse. Ich habe immer schon trockene Haut gehabt, musste man manchmal cremen, wenn es gejuckt hat. Und da habe ich aber so die ersten Stellen gekriegt, so, naja, so weißlich belegt, waren irgendwie an den Ellbogen. Aber meine Mutter hatte das auch, immer mal so einzelne Stellen. Deswegen wusste ich, was das ist und habe mir nicht so viel Kopf darum gemacht. Es waren halt vor allen Dingen die Ellbogen, was dann eher so im Verlauf, es wurde halt immer stärker. Und dann war es schon so, dass es am ganzen Körper lauter Flecken gab. Mit dem Aussehen war es am Anfang auf jeden Fall nicht so ein Thema. Ich habe das gar nicht so sehr als Jugendliche in Erinnerung, da war ich irgendwie vielleicht anders beschäftigt, aber so als junge Erwachsene, so mit Beruf und so, da war das dann schon was, was mich gestört hat. Was aber dann mit der Zeit viel stärker dazu kam, und das ist das, was mich auch am meisten, glaube ich, noch gestört hat, ist, dass ich das so stark in der Kopfhaut hatte. Und das juckt noch stärker, auf jeden Fall bei mir juckte das noch stärker als am Rest des Körpers. Und das heißt, dass man zu jedem Zeitpunkt immer so ein Kopfjucken hat und dann unbewusst auch schnell hinfasst und dann kratzt man und dann hat man auch immer Schuppen. Das hat mich dann optisch doch gestört, weil ich einfach auch mit Menschen zu tun habe und das dann unangenehm ist, weil man so, ja, man wirkt so ungewaschen oder irgendwie so, also Juckreiz ist ja irgendwie nicht so positiv besetzt. Und als ich dann als junge Erwachsene war ich bei einer Ärztin längere Zeit in Behandlung und die hat dann mir Tabletten auch angeboten. Fumarsäure war das damals. Also das hat bei der Haut gut geholfen. Ich habe deutlich weniger Stellen gehabt und der Kopf war auch besser. Aber diese Tabletten haben halt dazu geführt, dass man immer so wie so Hitzewallung gekriegt hat. Also plötzlich von jetzt auf gleich hochrot geworden ist, sich total heiß gefühlt hat. Naja, und das andere waren so Beschwerden mit ein bisschen Übelkeit, aber vor allen Dingen Durchfällen. Und das war auch sehr unangenehm, weil das halt heftig und plötzlich war. Und das hat dazu geführt, dass ich diese Tabletten nach ein paar Monaten abgesetzt hat, weil die Haut war ja deutlich abgeheilt und diese Nebenwirkungen waren halt echt unangenehm. Und dann war aber eine Sache, die nochmal einschneidend war, und zwar habe ich immer wieder Rückenschmerzen gehabt, jetzt aber eher zunehmend, und dann kamen noch andere Gelenkbeschwerden hinzu. Und das war für mich dann auf jeden Fall auch eine Situation, wo ich beschlossen habe, ich möchte das jetzt nicht so einfach laufen lassen, weil ich das total bedrohlich empfunden habe, weil dabei mit diesen Entzündungen nicht nur, dass es wehtut, auch die Gelenke mit der Zeit zerstört werden. Und das hat mir total Sorgen gemacht, weil man dann ja weiß, dass das Bewegung immer schmerzhafter wird und das auch nicht wieder gut wird. Und dann war es so, dass die Hautärztin aber gesagt hat, okay, sie haben das an der Haut so stark, ich würde ihnen jetzt ein Medikament aufschreiben, also entweder diese Tabletten, diese Fumarsäure, die sie schon mal hatten. Wie haben sie die denn vertragen? Und habe ich gesagt, naja, also eigentlich nicht so gut. Und dann hat sie gesagt, okay, es gibt eine Antikörpertherapie, die gegen diese Hautgeschichten gerichtet ist. Und seit ich das habe, ist die Haut, also ich merke es fast gar nicht mehr. Genau. Und dann ist es mit den Gelenken auch, hat sich total beruhigt. Das kann gut sein, dass das auch was mit dieser Behandlung zu tun hat. Sehen kann man es tatsächlich nur noch an der Kopfhaut. Und es juckt viel, 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 viel weniger.
Anneke Meyer hat diesen Erfahrungsbericht aufgezeichnet. Frau Sondermann, da stecken jetzt viele unterschiedliche Aspekte drin. Schauen wir erstmal auf die Behandlungsmöglichkeiten bei Schuppenflechte. Da ist sozusagen die Basistherapie, von der die Patientin auch gesprochen hat, Hautpflege, also die Haut regelmäßig eincremen.
Genau, das ist erstmal so die Basispflege, dass man eine gute rückfettende Behandlung macht, zum Beispiel auch mit Cremes, die Urea enthalten, also Harnstoff, zum Beispiel 10%. Das wirkt dann auch gleichzeitig noch so ein bisschen abschuppend. Das ist bei Psoriasis immer ganz gut geeignet. Und dann darüber hinaus ist dann eigentlich auch die weitere Basistherapie dann eben auch die äußerliche Behandlung mit richtig wirkstoffhaltigen Cremes und Salben. Da setzen wir ganz gerne Kombinationsprodukte ein, wo ein Cortison drin ist, aber eben auch ein sogenanntes Vitamin D-Analogon. Und das wirkt sehr schön synergistisch. Und dadurch können wir bei einem Großteil der Patienten auch schon ausreichende Behandlungserfolge erzielen. Aber wie bei der Patientin jetzt aus dem Beitrag auch ja klar geworden ist, das hat bei ihr ja nicht ausreichend geholfen. Und deswegen musste man dann eben auch schon auf die nächste Therapiestufe gehen. Und das ist dann eben auch die Therapie von innen. Was man also dazwischen geschaltet noch machen kann, ist eine Lichttherapie. Das funktioniert auch für manche Patienten ganz gut. Hat halt nur den Nachteil, dass es auch recht aufwendig ist, weil man auch ständig dann in die Praxis kommen muss und man das natürlich auch jetzt nicht dauerhaft machen kann, weil es dann auch irgendwann das Hautkrebsrisiko erhöhen könnte.
Stichwort Therapie von innen haben Sie gerade gebracht. Die Patientin hat ja eben auch von Medikamenten berichtet, genauer von Fumarsäure. Was macht die im Körper?
Ja, das ist ehrlich gesagt gar nicht so leicht zu beantworten, weil man das nicht hundertprozentig weiß, wie die Fumarsäureester wirklich wirken. Aber sie greifen auch bei Signalwegen an, die entzündungsfördernd sind und sorgen dafür, dass die Entzündung herunterreguliert wird. Und das wirkt tatsächlich für die Schuppenflechte bei manchen Patienten sehr, sehr gut. Und wenn es einmal funktioniert und die Patienten es gut vertragen, dann ist es oft auch eine Therapie, die sehr dauerhaft gut funktioniert. Weil das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem bei der Behandlung der Psoriasis, dass wir es mit einer chronischen Erkrankung zu tun haben, die wir ja auch langfristig behandeln müssen. Das ist nicht so, dass man mal ein Antibiotikum für eine Woche zum Beispiel nimmt und dann ist alles gut, sondern wir brauchen eine Therapie, die halt auch langfristig wirkt. Und da sind die Fumarsäureester teilweise eine gute Therapieoption, aber wir haben eben mittlerweile auch noch deutlich bessere Methoden. Und das ist auch das, was die Patientin ja auch schon angesprochen hat. Das sind diese Antikörpertherapien, die sogenannten Biologika.
Bleiben wir noch kurz bei der Fumarsäure. Da hat die Patientin ja auch von Nebenwirkungen berichtet. Wie groß ist das Risiko bei den, ja, ich sag mal, klassischen Schuppenpflegemedikamenten für solche Nebenwirkungen?
Ja, das ist schon relativ hoch. Also sie hat da auch so die klassischen Nebenwirkungen berichtet, muss man sagen, so mit Übelkeit, Durchfällen. Manche Patienten haben darunter auch Blutbildveränderungen und ähnlich ist es zum Beispiel auch bei Methotrexat. Also das ist auch ein klassisches Psoriasis-Therapeutikum, was man auch ganz gerne gibt, wenn auch eine Psoriasis-Arthritis gleichzeitig mit vorliegt. Und das kann eben auch Nebenwirkungen machen wie Übelkeit, Leberwerterhöhungen, Blutbildveränderungen und so weiter. Und deswegen muss man immer so ein bisschen gucken, ob das eben eine gut geeignete Therapieoption ist oder ob man dann nicht doch eben auch auf die Biologika-Therapien dann geht. Und das ist auch eher das, was wir in der Uniklinik zum Beispiel auch zunehmend machen, dass wir auch im Prinzip direkt auf diese Biologika-Therapien dann gehen.
Mhm. Dann gehen wir da noch kurz genauer drauf ein. Also Biologika-Therapie, das sind diese Antikörpertherapien, bei denen eben Antikörper im Körper die Ausschüttung von Entzündungsbotenstoffen blockieren sollen oder blockieren.
Ja, ganz genau. Ich hatte ja vorhin schon über diesen Entzündungsteufelskreis gesprochen und da sind eben verschiedene Botenstoffe relevant. Das ist einmal das TNF-Alpha, dann das Interleukin 23 und das Interleukin 17. Das sind so bei der Psoriasis die wichtigsten Entzündungsbotenstoffe und gegen all diese haben wir eben mittlerweile gezielte Antikörper, die dann eben in Spritzenform oder als Infusion gegeben werden können. Und das sind eben wirklich Therapien, die dann sehr, sehr gezielt diesen Entzündungskreislauf unterbrechen können, indem zum Beispiel einfach das Interleukin 17 nicht mehr auf die Hautzellen wirken kann oder aber auch das Interleukin 23. Wenn man das blockiert, dann sorgt man dafür, dass einfach insgesamt vom Immunsystem weniger Interleukin 17 ausgeschüttet wird. Also das sind wirklich Therapien, die extrem viel bringen und die zudem auch gut verträglich sind. Also man denkt ja eigentlich so ein bisschen, okay, mehr Wirkung, vielleicht auch mehr Nebenwirkungen, aber eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall.
In welchen Abständen müssen diese Antikörper dann verabreicht werden?
Das kommt so ein bisschen aufs Präparat drauf an, aber so im Durchschnitt kann man sagen, dann später in der Erhaltungsphase alle 4 bis 12 Wochen. Also das ist auch sehr angenehm von den Rhythmen.
Wie verbreitet sind denn diese Antikörpertherapien mittlerweile? Also was würden Sie sagen, wie viel Prozent der Patientinnen und Patienten profitieren davon?
Ja, die genaue Prozentzahl, die kann ich Ihnen gar nicht sagen, aber ich weiß, dass das auf jeden Fall steigend ist, dass in Deutschland auch immer mehr Patienten mit Biologikatherapien behandelt werden. Aber meiner Meinung nach müssten es eigentlich noch deutlich mehr sein. Aber es ist halt so ein bisschen auch ein Kostenproblem, weil diese Therapien einfach deutlich teurer sind als die konventionellen Therapien.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Jetzt haben wir einen ersten Anrufer und zwar gehen wir mit der ersten Frage nach Tauberbischofsheim zu Herrn Schröder. Hallo, Herr Schröder.
Hallo.
Bei Ihnen geht es um Ihre Frau.
Ja, es geht um meine Frau.
Ja, bitte, Ihre Frage.
Ja, meine Frau leidet seit circa 2 Jahrzehnten unter einer Psoriasis palmoplantaris, die überwiegend bei ihr die Fußsohle betrifft. Verbunden also einmal mit häufiger Rissbildung, die sehr schmerzhaft ist, dazu führt, dass sie zeitweise überhaupt nicht gehen kann, und starken und quälenden Juckreiz. Im Moment befindet sie sich in der Hautklinik in Hersbruck. Meine Frage ist, welche Möglichkeiten gibt es, dass diese Beschwerden gelindert werden können? Mhm.
Herr Schröder, vielen Dank für die Frage. Frau Sondermann, vielleicht können wir erst noch mal klären. Psoriasis palmoplantaris ist auch noch mal eine Unterform von Schuppenflechte.
Genau, das ist auch noch mal eine Unterform der Schuppenflechte, wo eben insbesondere die Handflächen und Fußsohlen betont betroffen sind. Und da gibt es jetzt auch noch mal so ein bisschen zwei Varianten, wo man entweder auch noch so richtige Pusteln dabei hat oder wo man, ich sag mal, normale Psoriasis-Plaques dann an den Stellen hat. Deswegen, Herr Schröder, das würde mich auch noch mal einmal interessieren, hat Ihre Frau da auch so kleine, wie so gelbliche Pusteln?
Nein, okay. Plaques.
Richtige Plaques, okay. Ja. Das ist erstmal schon mal ganz gut, weil das ist die Form, die tendenziell besser zu behandeln ist als diese sogenannte palmoplantare Pustulose.
Also und, ist die glücklicherweise davon ist sie verschont.
Ja, okay. Nee, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und es ist auch auf jeden Fall schon mal gut, dass sie jetzt in einer Hautklinik ist, weil da wird ihr sicherlich dann jetzt auch gut geholfen. In der Regel fängt man...
Ist ihr dritter Aufenthalt dort, okay. Und es führt halt immer nur zu einer relativ kurzfristigen Verbesserung.
Ich denke mal, dort werden vor allen Dingen dann auch äußerliche Maßnahmen angewendet und Lichttherapie. Ja. Und es wäre wahrscheinlich dann auch ganz gut, wenn es doch immer wieder rezidiviert, jetzt über einen so langen Zeitraum, dass man halt auch eine Therapie von innen dann macht. Hatte sie schon mal sowas in die Richtung?
Nein, bisher hat sie davor auch etwas zurückgeschreckt, also auch wegen der Besorgnis von Nebenwirkungen, möglicherweise erhöhtes Krebsrisiko, möglicherweise nach ihren Informationen erfordert es aber auch eine ständige Kontrolle der Leberfunktionen.
Das kommt jetzt sehr darauf an, welche Therapie man da nimmt mit diesem erhöhten Krebsrisiko. Das war mal vermutet worden, als die Biologika neu auf den Markt kommen. Aber da kann ich wirklich Entwarnung geben. Das hat sich nicht bestätigt, sondern es gab letztes Jahr sogar eine Veröffentlichung, die gezeigt hat, dass Patienten, die mit diesen modernen Biologika behandelt werden, sogar insgesamt ein niedrigeres Krebsrisiko haben als Patienten, die damit nicht behandelt werden, weil einfach diese chronische Entzündung im Körper halt im schlimmsten Fall halt auch Krebserkrankungen befördern kann. Deswegen, ich glaube, da braucht Ihre Frau nochmal einfach eine gute Beratung, was eben auch für Therapien von innen in ihrem Fall in Frage kommen und dass man dann einfach auch nochmal gut abwägen kann, Nutzen und Risiko. Aber ich glaube schon, dass sie davon profitieren würde, eine Therapie von innen zu machen, weil sonst bleibt sie wahrscheinlich so ein bisschen in diesem Kreislauf, dass sie immer mal wieder dann in der Klinik ist, dann ist es eine gewisse Zeit gut, aber dann kommt es dann eben doch auch mit Macht dann wieder zurück.
Vielleicht noch Folgendes, sie ist jetzt 73 Jahre alt, also sie leidet außerdem an Arthrose in Knie und Hüfte, hat also bereits eine Knie- und eine Hüftprothese, allerdings derzeit damit keine Schwierigkeiten, dann Diabetes, nicht insulinpflichtig, sondern behandelt mit Metformin und zur Versuch der auch Gewichtsreduktion Mounjaro, aber das hat bisher noch nicht angeschlagen.
Okay, aber das ist auf jeden Fall schon mal gut.
Die Gesamtsituation.
Ja, aber das würde jetzt erstmal nicht dagegen sprechen, dass man da auch eine moderne Therapie von innen durchaus macht. Also ich hatte auch gerade kürzlich noch eine Patientin bei mir, die war 87 Jahre alt, hat auch schon seit ihrer Kindheit unter Psoriasis gelitten und hat dann jetzt tatsächlich sich in dem hohen Alter dann auch dafür entschieden, jetzt eine Biologikatherapie zu machen. Und das ist gerade vom Nebenwirkungsprofil her auch im höheren Alter und auch wenn man gewisse Vorerkrankungen mitbringt, wirklich kein Problem, diese Therapien dann zu machen. Natürlich mit Methotrexat Laktat und so weiter, da wäre ich auch so ein bisschen zurückhaltend, gerade auch wenn man Diabetes hat, weil es da auch ein erhöhtes Risiko gibt, dass die Leberwerte ansteigen können. Aber gerade diese Biologika-Therapien, die sind da durchaus eine gute Option.
Herr Schröder, vielen Dank für Ihren Anruf nach Tauberbischofsheim. Uns haben auch sehr viele Fragen per Mail erreicht. Bei mehreren geht es darum, welchen Einfluss spielt eigentlich die Ernährung bei Schuppenflechte?
Ja, das ist auch ein Thema, was immer wieder auch auf den Kongressen heiß diskutiert wird. Bisher kann man da noch nichts abschließend zu sagen. Was man aber sagen kann, ist, dass gesunde Ernährung auf jeden Fall gut ist, wenn man Schuppenflechte hat. Das bedeutet vor allen Dingen, dass man sich halt mediterran ernähren sollte, dass man halt Übergewicht vermeiden sollte. Aber es gibt jetzt keine spezielle Psoriasis-Diät. Also dafür gibt es jetzt bisher keine wissenschaftlichen Hinweise, dass das Meiden von bestimmten Nahrungsmitteln oder so jetzt noch mal besonders was für die Erkrankung bringen würde. Sondern da gilt eigentlich das Übliche. Mediterrane Ernährung ist da auf jeden Fall günstig.
Stichwort Übergewicht haben Sie jetzt selbst gebracht. Auch dazu hat uns eine Frage erreicht, gibt es einen Zusammenhang zwischen Übergewicht und den Hautbeschwerden bei Schuppenflechte? Also kann Gewichtsabnahme die Probleme lindern?
Ja, absolut. Das ist eine super Frage, weil das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das Übergewicht ist tatsächlich auch ein sogenannter unabhängiger Risikofaktor für die Psoriasis. Also sowohl, wenn man übergewichtig ist, hat man ein höheres Risiko, dass eine Psoriasis entsteht. Und wenn man Psoriasis hat, hat man wiederum auch ein erhöhtes Risiko, dass man an Übergewicht leidet. Also da gibt es einen sehr, sehr starken Zusammenhang und es ist auch in Studien schon gut untersucht, dass eben eine Gewichtsreduktion die Erkrankung deutlich verbessern kann. Es gab da erste Studien damals zur bariatrischen Chirurgie aus Skandinavien, die auch gezeigt haben, wenn man so eine solche Operation hatte, dann verringert sich der Schweregrad der Erkrankung. Und jetzt gibt es natürlich auch immer mehr neue Studien zu den Abnehmspritzen, die auch genau in die Richtung gehen, die dann eben auch zeigen, teilweise brauchen die Patienten gar keine Therapie von innen mehr, weil sich die Schuppenflechte auch allein durch die Gewichtsreduktion so stark verbessert.
Wir schauen jetzt währenddessen auf einen speziellen Aspekt der Therapie bei Schuppenflechte, zu dem wir auch schon ein paar Fragen per Mail bekommen haben, nämlich die dermatologische Rehabilitation. Wie läuft so eine Reha ab und wem kann sie helfen? Über diese Fragen habe ich vor der Sendung mit Dr. Athanasios Tsianakas gesprochen. Er ist Chefarzt der Dermatologie an der Fachklinik Bad Bentheim, die auf solche Rehas spezialisiert ist. Herr Tsianakas, Reha bei Schuppenflechte, wann und für wen ist das eigentlich eine sinnvolle Maßnahme?
Ja, also wir haben das Reha-Wesen in Deutschland, das besagt, dass so ein Arbeitnehmer, also jemand, der arbeitet, angestellt ist, darf zur Reha fahren, aber auch tatsächlich Rentner sind auch mit dabei. Das ist sozusagen der Luxus bei uns in Deutschland. Und inhaltlich ist es so, dass eine offizielle Einschränkung der Teilhabe vorliegen soll. Das bedeutet, jemand ist beruflich eingeschränkt, belastet durch seine Erkrankung, in diesem Falle durch die Schuppenflechte. Oder jemand selbst, der berentet ist, bei dem ist es so, dass durch die Schuppenflechte eine Einschränkung im sozialen Leben, im privaten Bereich ist. Er mag nicht mehr so gerne ins Schwimmbad gehen, treffen mit Freunden, mit Verwandten, das ist alles eingeschränkt. Also drohende oder bereits eingeschränkte Einschränkungen im Alltagsleben, privat und beruflich, das ist der Türöffner für die Reha.
Mhm. Wer verschreibt so eine Reha?
Also in der Regel in Deutschland sehr, sehr versiert sind tatsächlich die Hausärzte. Die haben das von der Pike auf an gelernt. Das klappt hervorragend. Theoretisch darf und kann das jeder Arzt, der eine Approbation hat. Das heißt auch jeder Hautarzt, und das wäre ja eigentlich auch naheliegend bei der Schuppenflechte, dass die Hautärzte das verordnen. Die sind oftmals aber zeitlich und auch ein bisschen inhaltlich überfordert. Die haben das nicht gut gelernt. Und ich bin gleichzeitig Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Reha in der Dermatologie. Also wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wir versuchen den Zugang für die Reha für von Schuppenflechten belasteten Patienten zu vereinfachen. Wir haben beispielsweise von der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft auf der Homepage unter Stichwort Arbeitsgruppen und dann Reha findet man fertige Anträge. Das heißt, Patienten können selber ins Internet gehen, der Patient klickt sich durch und dann ist alles für ihn in dem Sinne fertig.
So eine Reha bei Schuppenflechte, die kann stationär oder ambulant stattfinden. Was wird denn häufiger in Anspruch genommen oder verschrieben?
Ja, also in der Regel ist tatsächlich eher stationär. Das liegt auch daran, wir haben nicht unbedingt alle 20 Kilometer eine Reha-Klinik. Es gibt 11 Kliniken dermatologisch, die Psoriasis behandeln. Und das ist über das ganze Bundesgebiet natürlich nicht so viel. Schwerpunkt Nordsee, Ostsee. Wir sind in Niedersachsen. Dann gibt es noch einen Vertreter in Hessen, einmal in Bayern. Das war es. Das heißt, wenn jemand direkt um die Ecke wohnt, dann kann man das ambulant machen. Das mag Vorteile haben, wenn ich Angehörige versorgen muss, Haustiere, Kinder, weil man Kinder auch in die Reha mitnehmen kann. In der Regel aber Gros der Patienten, die treten tatsächlich eine stationäre Reha an. Das sind in der Regel 3 Wochen, die man dann tatsächlich auch hier ist. Von Samstag auf Sonntag kann man mal nach Hause fahren, aber ansonsten ist es wirklich 3 Wochen am Stück. Mhm.
Dann lassen wir uns mal genauer auf den Inhalt dieser 3 Wochen Reha schauen. Welche Behandlungen bekommen die Patientinnen und Patienten dann?
Unsere Patienten tatsächlich und auch in den anderen Reha-Kliniken Deutschlands selbstverständlich bekommen eine leitliniengerechte Therapie. Das ist zum einen eine sehr, sehr intensivierte sogenannte Lokaltherapie, das heißt Behandlung mit Cremes und Salben. Und der Reha-Klinik geht man in der Regel 2-mal täglich ins sogenannte Salbenzimmer, wird tatsächlich von Kopf bis Fuß einmal komplett eingecremt und lernt auch für zu Hause, wie kann das gut funktionieren weiter mit Cremes, welche Mengen sind wichtig, welche Therapeutika nehme ich, zu welchem Zeitpunkt. Dann kann man das gut kombinieren mit Bäder-Therapien. Viele Reha-Kliniken sind tatsächlich an Heilorten, Heilquellen gelegen. Da ist jede Klinik sehr, sehr individuell aufgestellt. Da gibt es viele salzhaltige Quellen, was sehr, sehr gut wirkt bei Schuppenflechte. Aber wir haben zum Beispiel auch zusätzlich noch Schwefelmineralbäder. Also das ist wieder sehr unterschiedlich. Man kann es gut 3 Wochen Reha-Aufenthalt mit einer Lichttherapie kombinieren. Dann muss man schauen, wie ist der Schweregrad der betroffenen Patienten. Wie schaut's aus mit innerlicher Therapie, Fachwort Systemtherapie? Da kommen einige Patienten mit, aber viele Patienten, da thematisieren wir das auch und fangen auch in der Reha mit auch sehr, sehr modernen Systemtherapien neu an.
Das bedeutet konkret Medikamente oder Antikörpertherapie?
Ja, das ist tatsächlich, also es gibt konventionelle Systemtherapien, das sind klassische Präparate, Methotrexat, Fumarsäure, Ester, aber eben auch sehr, sehr moderne Ansätze wie die Biologika. Das ist alles auch in der Reha gut möglich, kann mit gut abgebildet werden. Das entspricht eben auch der heutigen leitliniengerechten Versorgung. Was der eigentliche, aber auch zusätzlich wichtige Punkt in der Reha ist, wenn man die Patienten abholt, wir haben sehr ausgeprägte Schulungsprogramme, dass der Patient nochmal lernt, was ist die Ursache, was ist vielleicht auch Genetik bei der Schuppenflechte, was sind Begleiterkrankungen, wie kann man die mittherapieren.
Wie sieht es mit psychologischer Betreuung in der Reha aus?
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir machen all unseren Patienten, die wir stationär auch mit der Psoriasis-Schuppenflechte aufnehmen, das Angebot einer psychologischen Konsultation. Das heißt, nahezu alle Patienten gehen hier zum Psychologen. Und da geht es nicht um psychiatrische Grundkrankheiten, sondern um die psychische Belastung, die diese Patienten viele, viele Jahre schon durchlebt haben. Da geht es darum, Schuppenflechte ist sichtbar. Sie werden teilweise geschnitten im klinischen Alltag. Patienten mögen am Bus nicht neben ihnen sitzen. Berufliche Schwierigkeiten, Schwierigkeiten in der Familie, im Freundeskreis. All das wird thematisiert beim Psychologen und man versucht, die Patienten dahingehend zu stärken, dass sie in der Zukunft besser und vielleicht auch ein bisschen selbstbewusster mit der Erkrankung umgehen können. Was ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch ist, gesunde Lebensweise. Da gibt es Sportprogramme, Bewegungsprogramme. Viele Patienten mit Schuppenflechte sind übergewichtig. Da gibt es eigene Adipositas, also Übergewichtsprogramme in der Reha, Ernährungsberatung, Schrittzähler, Kochkurse, gesunde Ernährung. Das findet alles mit in der Reha statt. Dann haben wir zum Abrunden noch Entspannungsprogramme, Massage. Also insgesamt ein sehr ganzheitlicher Ansatz. Letzten Endes, der Kostenträger ist in den meisten Fällen die deutsche Rentenversicherung. Da geht es auch um die berufliche Zukunft. Kann ein Patient so in den Beruf wieder zurückgehen? Oder wenn er lange beispielsweise krankgeschrieben war, macht man eine stufenweise Wiedereingliederung. Das heißt, er fängt stundenweise nur an pro Woche, dass man ihn langsam ins Arbeitsleben zurückführt. Oder wenn es gar nicht geht, spricht man auch über das Thema Rente. Und unser eigener Sozialdienst wird dann auch die entsprechenden Schritte in Richtung entweder Umschulung oder tatsächlich Rentenantrag auch stellen. Mhm.
Was spiegeln Ihnen und Ihren Kollegen denn die Betroffenen zurück? Wovon profitieren Sie am meisten während einer Reha?
Ja, also zum einen, was ich sagte, kann man wesentlich intensiver therapieren während eines Reha-Aufenthalts. Die Patienten sind 3 Wochen am Stück hier. Ja, 2-mal tägliche Behandlung, die innerliche Therapie, Heilbäder etc. Also tut sich sehr, sehr viel an der Haut. Das ist auch sehr nachhaltig vom Effekt her. Wir haben eigene Studien auch gemacht, wie lange halten Reha-Effekte an und Studienzeitpunkt 6 Monate kann man die Effekte immer noch sehr, sehr gut sehen. Also es ist also nicht nur eine Einmaltherapie und eine Woche später war alles wieder umsonst oder für die Katz. Patienten profitieren sehr von der psychologischen Betreuung, fühlen sich ernst genommen. Und das ist im deutschen Ärzteversorgungsalltag schlichtweg so, wir haben wenig Zeit. Wir sehen das auch in unserer eigenen Ambulanz. Da sind halt nur wenige Minuten pro Patient und in einer Reha drin mehrfach die Woche Arztvisiten, da ist wesentlich mehr Kapazität, um sehr individuell auf die einzelnen Patienten und ihre Bedürfnisse einzugehen.
Reha bei Schuppenflechte, darüber habe ich mit dem Dermatologen Athanasios Tsianakas gesprochen von der Fachklinik Bad Bentheim, die auf solche Rehas spezialisiert ist. Die ganze Sendung als Expertin zum Thema Schuppenflechte zugeschaltet ist Wiebke Sondermann von der Klinik für Dermatologie der Universitätsmedizin Essen. Frau Sondermann, Sie haben auch das Interview gerade mitgehört.
Ja.
Welche Rolle spielt eine Reha bei Schuppenflechte Ihrer Erfahrung nach in Ihrem klinischen Alltag?
Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Ergänzung für viele Patienten und ich habe da auch persönlich sehr viele gute Rückmeldungen von unseren Patienten bekommen. Und tatsächlich ist es bei uns aber auch so, wie Herr Tsianaka schon gesagt hat, dass so die Antragstellung meistens über die Hausärzte läuft. Also da könnten wir uns wahrscheinlich auch noch ein bisschen verbessern, dass wir da auch noch ein bisschen mehr selber die Anträge auch stellen und für noch mehr Patienten das eben auch erwirken, dass sie mal in die Reha gehen können.
Woran liegt das, dass da eher die Hausärztinnen und Hausärzte verschreiben, so eine dermatologische Reha, als die Hautärztinnen und Hautärzte selbst?
Ja, ich glaube, was jetzt hier Nackers auch schon gesagt hat, zum einen, glaube ich, lernen Hausärzte das einfach in ihrer Ausbildung doch nochmal deutlich besser als wir Dermatologinnen und Dermatologen. Und es ist halt auch so ein bisschen dieser Zeitaspekt und dieser ganzheitliche Bezug zum Patienten, der dann doch in der Hausarztpraxis dann teilweise für solche Themen zumindest dann doch nochmal ein bisschen besser ist. Aber ich glaube, da können wir Dermatologinnen und Dermatologen uns auch wirklich noch so ein bisschen optimieren.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Jetzt geht's nach Sachsen. Von da ist Edeltraut Hempel zugeschaltet. Hallo Frau Hempel, Sie mussten schon ein bisschen warten. Tut
Kein
uns leid.
Kein Problem. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag, jetzt sind Sie dran.
Ja, mein Problem ist, ich habe Schuppenflechte bekannt seit ungefähr 50 Jahren. Zu DDR-Zeiten bin ich mit teerhaltigen Produkten behandelt worden, vor allen Dingen für die Kopfhaut und die Hände. Und seit Anfang der 90er Jahre bei der Hautärztin in Behandlung bekomme ich, wenn ich Schübe habe, kortisonhaltige Salben verschrieben. Das hilft auch. Aber was mein Problem ist, ich habe seit ungefähr 20 Jahren Gelenkbeschwerden. Immer stärker werdend. Es begann in den Ellenbogen, dann in der Schulter, in den Füßen und jetzt auch in der Wirbelsäule. Diagnose Arthrose in den Hand- oder Fingergelenken und Zehengelenken ist festgestellt worden. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich nicht richtig ernst genommen werde wegen Arthritis. Ich hatte den Verdacht auf Schuppenflechtearthritis bei der Hautärztin gestellt. Sie hatte gesagt, okay, es könnte Arthritis sein, denn ich habe auch an den Fußnägeln Deformationen, die auch mit, wie gesagt, Salben und sonstigen nicht behandelbar sind. Und habe öfters auch Hautveränderungen, Schübe durch die Schuppenflechte in den Hautfalten. Und was sehr schmerzhaft ist, ist die Po-Falte. Deshalb ist der Verdacht gestellt worden auf Arthritis. Und weil meine Gelenkbeschwerden jetzt immer stärker geworden sind, hat mich die Hautärztin in die Uniklinik nach Dresden überwiesen. Dort war ich auch Ende des Jahres, also im Dezember und dann nochmal im März. Und man hat wegen dem Verdacht auf Arthritis aber nur die Fingergelenke und die Zehengelenke geröntgt und hat mich dann noch in die rheumatologische Sprechstunde geschickt. Dort ist so eine Art Konferenz gemacht worden und ist gesagt worden, ich habe keine Arthritis, ich habe Arthrose. Und man hat den Verdacht ausgesprochen, ich hätte Fibromyalgie. Und das hatte mich dann so geschockt, weil die Beschwerden, die ich habe, ich hatte alle Befunde mitgenommen, die sind gar nicht angeschaut worden. Und was mich jetzt sehr, sehr beeinträchtigt, ist, dass die Schmerzen in der Lendenwirbelsäule und die Schmerzen in oder an den Kniegelenken so stark sind, dass ich kaum noch laufen kann. Also ich bewege mich fort, indem ich Fahrrad fahre, das geht. Und nach ein, zwei Stunden, wenn ich nicht mehr stehen kann und nicht mehr sitzen kann, dann lege ich mich erst mal hin, um mich auszuruhen. Das ist jetzt so mein Tagesablauf. Also in Urlaub fahren, fortfahren, das geht alles nicht mehr. Und meine Frage war, wie kann man eindeutig eine Schuppenflechte-Arthritis diagnostizieren. Ich habe gelesen, man kann das durch Ultraschall machen, indem man die Sehnen und Bänder begutachtet. Das ist bei mir noch nicht gemacht worden. Und es ist auch noch nie eine Blutuntersuchung gemacht worden auf diese Botenstoffe, die vor uns in der Sendung genannt worden sind. Also meine Frage ist, wie diagnostiziert man das? Und hätte ich in meinem Alter noch die Chance oder das Recht auf eine Reha oder auch auf eine Behandlung mit Antikörper? Ich muss noch dazu sagen, ich habe Osteoporose seit 20 Jahren und seit 7 Jahren kriege ich entsprechende Medikamente und seit 1,5 Jahren Prolia. Prolia ist ja auch ein Antikörpermedikament.
Frau Hempel, vielen Dank für diesen ausführlichen Bericht aus Sachsen. Da steckte jede Menge drin, was wir jetzt an Frau Sondermann weitergeben. Frau Sondermann, vielleicht erstmal die konkreten Fragen, die Frau Hempel zum Schluss gestellt hat. Arthritis-Diagnose. Ja, bei Schuppenflechte mit Ultraschall oder Blutbild.
Genau, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, eine Psoriasis-Arthritis zu diagnostizieren. Also zum Beispiel eine rheumatoide Arthritis lässt sich meistens viel einfacher diagnostizieren, weil wir da im Blut eben sogenannte Rheumafaktoren und auch andere Antikörper nachweisen können. Bei der Psoriasis-Arthritis ist eher typisch, dass wir im Blut nichts sehen können. Und das macht die Sache aber nicht einfacher, weil nichts ja auch bedeuten kann, okay, man hat vielleicht wirklich doch Arthrose oder Fibromyalgie oder irgendwas anderes. Das heißt, das Blut hilft uns halt nur bedingt weiter. Apparative Untersuchungen, so etwas wie Ultraschall oder auch ein MRT von bestimmten Körperregionen, das ist da häufig dann doch schon deutlich aussagekräftiger. Im Röntgen sieht man halt meistens eher Veränderungen, die halt auch schon so ein bisschen weiter fortgeschritten sind. Deswegen ist tatsächlich so Ultraschall und MRT eigentlich so die Methode, wo man auch ein bisschen frischere, aktivere Veränderungen ganz gut nachweisen kann. Und ich glaube, ich würde einfach empfehlen, vielleicht nochmal eine zweite rheumatologische Meinung einfach einzuholen. Also ich glaube, Sie sind da bestimmt in Dresden an der Uniklinik schon sehr, sehr gut jetzt auch da durchdiagnostiziert und behandelt worden. Aber wenn die Beschwerden halt immer noch so stark sind, ich glaube, ich würde mir da einfach auch nochmal eine zweite Meinung einholen und dann aber auch wirklich also zum Rheumatologen gehen. Ich glaube, der Dermatologe kann Ihnen da auch dann jetzt mit den Gelenken nicht speziell noch mal weiterhelfen, sondern da brauchen Sie, glaube ich, wirklich noch mal einfach eine spezialisierte rheumatologische Klinik oder Praxis, die dann vielleicht noch mal Untersuchungsmethoden einfach ergänzt, um dann noch mal sicher sagen zu können, ist es jetzt eine Psoriasis-Arthritis oder eben doch nicht. Und die zweite Frage noch mal käme, wenn es eine Psoriasis-Arthritis ist, dann auch eine Biologikatherapie zum Beispiel in Frage. Auf jeden Fall aus meiner Sicht, weil gerade wenn dann sich herausstellen sollte, dass die Wirbelsäule betroffen ist, dann soll man auch wirklich primär mit Biologika behandeln und gar nicht erst mit irgendwelchen konventionellen Therapien, weil man da einfach weiß, dass sonst die Progression nicht gestoppt werden kann. Und eine Reha ist sicherlich auch eine gute Option. Da würde ich auf jeden Fall mal den am ehesten Hausarzt oder auch Dermatologen sonst einmal ansprechen.
Das haben wir eben besprochen. Ja. Frau Hempel, vielen Dank nochmal für den Anruf. Jetzt geht's nach Bonn zu Frau Krings. Frau Krings, Sie haben angerufen, bei Ihnen geht es im Prinzip um die Unterscheidung zwischen Neurodermitis und Schuppenflechte.
Hallo, ja, guten Morgen.
Hallo, Frau Krings.
Hallo. Ja, es geht um meinen Sohn, der ist 20 Jahre alt. Der hatte mit 6 Jahren pünktlich zur Einschulung, als es ein bisschen stressig wurde, den ersten Schub ganzkörperschwere Neurodermitis. Dann haben wir das einigermaßen mit viel Creme in den Griff bekommen, nach einer Weile, und dann kam das mit 16 nochmal ein starker Schub. Ansonsten hat er immer am ganzen Körper immer mal wieder so leichte Schübe. Seit 2-3 Jahren hat er es am Kopf, wurde diagnostiziert, eine Psoriasis, stark schuppend mit einhergehendem Haarausfall. Wir sind vom Endokrinologen bei Hautärzten, wir sind überall gewesen. Jetzt nimmt er dazu ein gängiges Shampoo aus der Apotheke, was nicht wirklich richtig was bringt, und cremt weiter den Körper. Meine Frage ist erstmal Unterscheidung Neurodermitis und Psoriasis und auch Behandlung. Nimmt man die gleichen Medikamente? Gibt es was, was ich ihm da, wo ich ihm weiter helfen kann mit der Kopfhaut, weil er leidet schon sehr darunter, dass ihm jetzt auch dann die Haare da ausgehen?
Frau Krings, ja, vielen Dank. Die Fragen sind angekommen. Frau Sondermann, erstmal erste Frage, Differentialdiagnose. Wie unterscheidet man zwischen Neurodermitis und Schuppenflechte?
Also in den meisten Fällen ist das eigentlich relativ einfach, weil sich die Neurodermitis halt eher an den Beugeseiten der Extremitäten zeigt, also eher so die Ellenbeugen, die Kniekehlen, und das Krankheitsbild auch anders aussieht. Also man hat da halt eher so diese klassischen Ekzeme, die halt oft auch so aufgekratzt sind, teilweise eben auch ja so ein bisschen eingerissene Haut. Und das lässt sich meistens schon gut von der Psoriasis abgrenzen. Es gibt aber tatsächlich Fälle, gerade zum Beispiel auch bei kleineren Kindern, wo das gar nicht so ganz eindeutig ist, weil sich auch die Krankheitsbilder dann von der Morphologie, also vom Aussehen her, teilweise noch verändern und es da einfach im Kindesalter manchmal Phasen gibt, wo wir uns auch als Dermatologen schwer tun zu sagen, ist das jetzt eine Neurodermitis oder ist das eine Schuppenflechte. In den meisten Fällen ist es schon so, dass man in seinem Leben entweder eine Neigung zur Schuppenflechte hat oder zur Neurodermitis, weil das auch immunologisch eigentlich zwei ganz unterschiedliche Erkrankungen sind. Also man kann sich vorstellen, normalerweise ist das Immunsystem so ausgependelt und bei der Schuppenflechte geht die Waage dann halt in die eine Richtung nach unten. Dann haben wir zu viel Entzündung durch eben bestimmte Entzündungsbotenstoffe, die wir eben auch schon genannt haben, die halt für die Schuppenflechte typisch sind. Und bei der Neurodermitis geht die Waage halt genau in die andere Richtung nach unten. Da haben wir halt ganz andere Entzündungsbotenstoffe, die dann zu viel da sind. Es gibt aber auch ganz seltene Fälle von Patienten, die beide Erkrankungen gleichzeitig haben. Das ist ziemlich selten, aber das ist auch etwas, was dann auch therapeutisch gar nicht so leicht ist, weil wir dann so ein bisschen das Problem haben, wenn wir das eine behandeln, wird das andere wieder schlimmer und andersrum. Deswegen wäre jetzt halt einfach auch nochmal wichtig, jetzt auch bei Ihrem Sohn zu klären, also hat er jetzt wirklich weiterhin die Neurodermitis am Körper und die Psoriasis am Kopf oder ist es nicht halt doch auch das gleiche Krankheitsbild, also entweder die Neurodermitis oder halt die Psoriasis, weil dementsprechend müsste man dann halt auch die Therapie auswählen. Es gibt jetzt kein Medikament von den moderneren Optionen, das jetzt für die Therapie der Neurodermitis und der Psoriasis gleichzeitig zugelassen wäre. Aber es gibt zum Beispiel sogenannte Januskinase-Inhibitoren. Das sind Tabletten, die auch sehr modern sind und verschiedene Entzündungsbotenstoffe gleichzeitig abfangen. Die sind halt primär für die Neurodermitis zugelassen. Und das ist eine Therapieoption, die wir ganz gerne nehmen in diesen Fällen, wo auch so ein bisschen so eine Schuppenflechte-Komponente mit dabei ist, weil wir da wissen, dass die Schuppenflechte damit auch relativ gut mit, ich sag mal, kaltgestellt werden kann. Weil wenn wir jetzt diese typischen Medikamente nehmen, die nur für die Neurodermitis zugelassen sind, dann haben wir halt oft die Situation, dass dann die Schuppenflechte-Komponente halt richtig explodiert. Deswegen, ich glaube, das ist nochmal wichtig bei Ihrem Sohn, dass man das nochmal ganz genau einfach klärt, was ist da jetzt gerade führend. Und gegebenenfalls wäre dann zum Beispiel so eine Therapie mit diesen sogenannten JAK-Inhibitoren eine Möglichkeit.
Frau Krings, nochmal vielen Dank für den Anruf. Wir bleiben geografisch in der Nähe und nutzen die letzten Minuten der Sendung noch für Herrn Krause, der aus der Nähe von Köln anruft. Hallo, ja, Herr Krause.
Hallo, schönen guten Tag zusammen. Ja, bitte. In kürzester Zeit, ich hatte 2022 eine Corona-Infektion und drei Monate später eine ganz heftige Schuppenflechte, obwohl ich vorher noch nie was mit Schuppenflechte zu tun hatte. Und zwar an den Armen, Ellenbogen, Beinen, Fußnägel, Genitalbereich, Kopfhaut. Meine Frage an Frau Professor Sondermann. Erstens, haben Sie irgendwelche Erkenntnisse darüber, dass halt eine Corona-Infektion eine Schuppenfläche auslösen könnte? Und zweitens, weil ich ganz besonders in den Fußnägeln Probleme damit habe, gibt es noch irgendwie spezielle Behandlungsmöglichkeit außer Salben für die Fußnägel?
Hm. Vielen Dank. Herr Krause, vielen Dank für die kompakt gestellte Frage. Frau Sondermann, war von der Leitungsqualität her etwas schlecht, aber ich glaube, die Frage ist angekommen.
Ja.
Also Corona-Infektion und danach ist eine Schuppenflechte aufgetreten. Und
genau. Also das ist tatsächlich was, was wir auch häufiger beobachtet haben während der Pandemie. Also sowohl Infektionen als auch die Corona-Impfung selber haben teilweise dazu geführt, dass Psoriasis-Schübe getriggert wurden oder dass eben bei den Patienten auch dann erstmalig eine Schuppenflechte aufgetreten ist. Und man erklärt sich das am ehesten so, dass halt die Infektion selber und auch die Impfung dafür sorgen, dass halt das Immunsystem ja auch maximal hochgefahren wird. Und wenn man dann halt eine genetische Veranlagung hat, kann das einfach so ein bisschen dann der Stein des Anstoßes sein, dass das Immunsystem in so einen aktivierten Status kommt und dann eben ja sich dann in der Schuppenflechte einfach dann äußert. Und es ist halt ganz unterschiedlich, ob die Schuppenflechte danach dann chronisch bleibt oder ob das dann erstmal so ein Schub war, der dann halt auch wieder abklingt. Bei Ihnen hört sich das ja so ein bisschen so an, dass es insgesamt besser geworden ist, aber dass halt vor allen Dingen die Nägel noch Ihr Problem sind. Da ist es tatsächlich so, dass äußerliche Maßnahmen oft sehr schwer nur wirken, weil die einfach nicht so richtig gut dann an den Ort des Geschehens, der Entzündung kommen. Und bei so einer Nagelpsoriasis, da helfen, muss man sagen, eigentlich nur die Therapien von innen so richtig gut und da auch am ehesten wieder die Biologika, weil die einfach effektiv die Entzündung dann halt auch im Nagelbett, in der Nagelwachstumszone dann reduzieren können. Und was man in dem Fall halt immer noch mal tun sollte, ist, dass man eben auch einen Nagelpilz vorher noch mal ausschließt, weil das oft einfach schwierig zu unterscheiden ist, dass man da jetzt irgendwie nicht falsch behandelt. Aber wenn man das ausgeschlossen hat und sich sicher ist, das ist eine Nagelpsoriasis, dann kann man in solchen Fällen eben dann auch mit Biologikatherapien behandeln.
Herr Krause, danke für den Anruf aus der Nähe von Köln. Uns haben viele Fragen per Mail erreicht. Ich fasse mal ein paar zusammen. Es gibt eine Reihe pflanzlicher Mittel, die mit der Behandlung von Schuppenflechte in Verbindung gebracht werden. Birkenrinde, Aloe Vera wird da genannt. Mahonie ist, glaube ich, ein Ziergewächs, was bei uns sozusagen eingeführt wurde. Kümmelöl, Calendulaöl. Gibt es Evidenz, gibt es Studien zur Wirksamkeit von einer dieser Methoden?
Nee, leider nicht. Also zu den pflanzlichen Methoden gibt es keine guten Studien und wir empfehlen das in der Regel auch nicht. Also wenn man jetzt als Patient das, die Erfahrung macht, dass einem eine bestimmte Substanz hilft, dann ist das sicherlich jetzt auch nicht falsch, die anzuwenden. Zumindest wenn das jetzt etwas ist, wo man jetzt weiß, das schadet jetzt nicht. Also sowas wie Aloe Vera oder so, da hätte ich jetzt auch gar kein Problem damit, dass das jemand irgendwie anwendet. Ein bisschen kritischer wird es dann bei Substanzen, die man vielleicht sogar auch innerlich dann halt einnimmt. Da muss man dann schon immer gucken, ob man sich da am Ende nicht auch irgendwie doch mehr schadet, als dass es hilft.
Mhm. Nehmen wir als Schlusspunkt, das war die Sprechstunde heute mit dem Thema Psoriasis oder Schuppenflechte. Als eine wichtige Erkenntnis halten wir vielleicht an der Stelle nochmal fest, komplexe Erkrankung und auf jeden Fall mehr als eine Erkrankung der Haut. Unsere Expertin war Professorin Wiebke Sondermann. Sie leitet die Psoriasis-Sprechstunde und ist Oberärztin an der Klinik für Dermatologie der Universitätsmedizin in Essen. Frau Sondermann, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, vielen Dank auch.
Dankeschön. Mein Name ist Lennart Pyritz. Ich danke Ihnen für die Fragen und fürs Zuhören und sage bis bald.